Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.
Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Was ihr eben gehört habt, das waren Boxschläge. Ich habe geschlagen und mein Gast hat die Pratze gehalten und hat meine Schläge aufgefangen. Und das ist etwas, was wir beide oft zusammen machen. Denn ich habe heute eingeladen meinen Personal Trainer und Mental Coach Pietro Lucifora. Der große Tag ist da von unserem Podcast, von unserer Folge.
Hallo, ich freue mich sehr, heute hier sein zu können.
Ja.
Danke für deine Zeit. Wir hatten das ja schon ewig vor und Yes. Ich bin froh, dass wir das jetzt endlich geschafft haben.
Ja, total. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Pietro. Ich möchte euch Pietro ein bisschen vorstellen. Pietro ist also einer der bekanntesten Personal Trainer und Mental Coaches in Deutschland. Er hat mit sehr interessanten Leuten zusammengearbeitet, zusammen mit Wladimir Klitschko, mit Jorge González, mit Susi Kentikian und mit Ivan Klasnitsch. Und auch mit mir. Das reiht mich in eine Reihe von Promis ein. Fühle ich mich sehr geehrt. Pietro, ich möchte dich erstmal fragen nach deinem wunderschönen Namen. Pietro Lucifora. Was bedeutet dein Name?
Ja, was haben sich meine Eltern dabei gedacht? Also Pietro kommt von auch Pietra, Stein oder Felsen. Und Lucifora ist ja, kommt von Luce und Licht. Also man könnte das so interpretieren, dass es sozusagen A, Felsen ist und das zweite Licht.
Du bist ein Felsen und ein Licht.
Ich bin ein Felsen und Licht, genau.
Ja. Siehst du dich so?
In der Stabilität auf jeden Fall, ja. Ich fühle, es war nicht immer so, aber im Moment, in meiner jetzigen Version, fühle ich mich so.
Fühlst du dich so? Und würdest du sagen, du bist das auch für andere Menschen in deiner Funktion als Coach?
So wie mir das wiedergegeben wird, höre ich das des Öfteren, ja.
Okay, wir müssen mal vorne anfangen. Du bist ja ursprünglich, in meinen Augen auf jeden Fall, ein Fußballprofi gewesen. Ich habe noch nie so eng mit einem Fußballprofi zusammengearbeitet. Ich bin immer wieder amüsiert und erstaunt darüber und ich lerne viel über die Welt des Fußballs durch dich. Und wenn ich Gäste habe, die Schauspielerinnen oder Schauspieler sind, dann frage ich die immer, fing das schon in eurer Kindheit an, dass ihr gerne gespielt habt und dass ihr gerne aufgetreten seid und eure Eltern unterhalten habt? Und das möchte ich dich auch fragen. Hat das bei dir auch als Kind schon angefangen, dass du gerne gespielt hast und gerne aufgetreten bist auf deiner Bühne des Fußballplatzes?
Bei mir war das so, dass mein Onkel Fußball gespielt hat. Und mein Onkel war für mich ein Riesenvorbild. Und ich habe ihn immer zugesehen, wenn er gespielt hat. Und dann wollte ich als kleiner Knirps immer einfach aufs Spielfeld laufen.
Wirklich? Zu ihm hin?
Genau. Also während dann 20-jährige junge Herren gespielt haben, war ich dann als Dreijähriger und bin einfach raufgelaufen und dann musste das Spiel natürlich unterbrochen werden. Und so habe ich gemerkt, dass ich den Drang zum Ball habe. Aber in Wirklichkeit hat mein Onkel diese Liebe in mir geweckt zum Fußball.
Und wann hast du dann angefangen zu spielen?
Naja, ich habe meine Mutter ewig genervt und sie hatte immer Sorge, dass ich mich verletze.
Ja,
und dann habe ich das aber 3 Jahre so alle 2 Tage erwähnt und dann fing ich tatsächlich beim SC Sternschanze an in einer Pampers-Liga.
Oh, okay.
Und ich glaube, ich war da so ungefähr 4,5. Und dann fing meine Fußballreise an sozusagen.
Wie ist das dann bei einem Fußballjungen? Ich habe einen Hockeysohn und weiß, man geht dann mehrfach die Woche zum Training und man hat normales Training und dann hat man noch Konditionstraining und Athletiktraining und Spiele. Und wie war das bei dir?
Ja, beim SC Sternschanze ist es ja so, ist es ein Verein, was nicht so leistungsbezogen ist, sondern da ist ja alles auf Spaß ausgelegt. Und deshalb gab es 2x die Woche Training, aber das war da noch nicht so nicht so mit Konditionstraining und Taktiktraining. Es gab zweimal die Woche Training und der Fokus lag auf Spaß haben. Und dann war ich zweimal die Woche da und hatte auch unheimlich viel Spaß. Am Anfang.
Am Anfang?
Ja.
Und wann ist der Spaß verschwunden?
Der Spaß ist verschwunden in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass ich es nicht lustig finde, zu verlieren.
Aha.
Also wenn wir verloren haben, gingen die anderen lächelnd in die Kabine.
Ja.
Und mein Wochenende war aber gelaufen.
Mhm.
Und meine Reaktion war irgendwann mit den Reaktionen der anderen nicht mehr so kompatibel.
Mhm.
Und das mochte mein Trainer dann nicht, weil ich war Kapitän.
Mhm.
Und das war natürlich eine Haltung, die er nicht mochte.
Mhm.
Und dann fingen die ersten Auseinandersetzungen an.
Mhm.
Mit mir.
Mit dir. Interessant. Warst du einer, ich kenne so Kinder auch vom Hockey, die dann so richtig sauer sind, wenn sie verlieren. Und dann so treten oder die anderen beschimpfen oder weinen oder so. Wie hat sich das bei dir gezeigt?
Nee, ich war dann sehr in mich gekehrt und ich war total wütend und ich war sehr bei mir. Also ich habe meine Kleidung wütend in den Kleidersack geworfen und war einfach, also ich habe jedenfalls nicht gelacht, ich war sehr wütend. Das hat sich aber so bemerkbar gemacht, dass ich sehr bei mir war und nicht mit den anderen gesprochen, gelacht habe oder das, was mir am meisten wehgetan ist, Hauptsache wir haben Spaß gehabt. Also diese Worte
sind für dich,
konnte ich dann nicht mehr hören irgendwann. Ein Schwert
ins Herz.
Ja, total.
Ja. Und liegt das daran, dass du, ja weiß ich nicht, dass du das ernster genommen hast als die anderen, dass du sehr, sehr verbissen warst? Also es kann ja viele Gründe haben, dass du das so anders wahrgenommen hast als die anderen. Oder jetzt auch im Nachhinein so anders empfindest.
Ich glaube, dass es unterschiedliche Dinge, also ich habe da so viel, ich habe sehr viel trainiert außerhalb dieser zwei Wochen und ich habe ziemlich schnell bemerkt, wie viel Leidenschaft ich für diese Sportart habe.
Mhm.
Und mein Onkel hatte auch immer so hoch gespielt und ich wollte auch dahin. Und er hat mir mal vorgelebt, ne, dass man sozusagen morgen besser sein sollte als heute. Und diese Haltung habe ich in meiner Mannschaft nicht gefunden. Und dann dachte ich immer, wenn es so weitergeht, komme ich nie da oben hin.
Ja.
Und deshalb war ich dann traurig.
Ja. Und was hast du dann gemacht, um das zu ändern?
Am Anfang habe ich versucht, meine Mannschaft zu motivieren, mit denen zu sprechen und versucht, na gut, am Anfang weiß man das nicht, als 4-, 5-, 6-Jähriger kann man nicht so greifen, was Prinzipien sind und was eine echte Haltung ist. Aber du bist natürlich enttäuscht und erzählst den allen, ne, wir haben schon wieder verloren und das kann nicht sein und wofür trainieren wir? Und dann schauen dich natürlich alle an wie ein Auto,
ja,
weil sie sich denken, was ist eigentlich dein Problem?
Ja.
Und dann war es aber tatsächlich irgendwann so, dass ich eine Auseinandersetzung mit einem Teamkollegen hatte. Und die war dann so rabiat, dass mein Trainer mir im Folgespiel die Kapitänsbinde nicht gegeben hat.
Oh.
Und dann hat er gesagt, wenn sich ein Kapitän so verhält, dann darf er kein Kapitän mehr sein.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, es ist das letzte Mal, dass ich heute hier war.
Oh, okay.
Also der Moment, an dem er mir die Kapitänsbinde genommen hat, der hat mir dann so wehgetan,
ja,
dass ich gesagt habe, ich komme nie wieder hierher. Und ich war seitdem tatsächlich nie mehr auf diesen Fußballplatz.
Wirklich?
Also ich bin mal im Schanzenpark,
ja,
und gehe außen rum.
Ja.
Aber ich war nie mehr.
Nie mehr drauf.
Nie mehr drauf. Und das ist jetzt ja, über 25 Jahre her.
Wahnsinn. Wahnsinn. So hatte ich das getroffen.
Ja, ich bin von meiner Haltung so groß geworden, dass ich versuche, meinen Worten einen Wert zu geben. Und wenn ich was sage, dann, ja, weiß mein Umfeld eigentlich, der meint das wirklich so.
Ja.
Und das war damals anscheinend auch schon so.
Das war damals auch schon so. War deine Persönlichkeit damals schon
wahrscheinlich
da? Krass. Und wie ist es dann weitergegangen?
Naja, dann wollte ich dieselben Fehler nicht nochmal machen und habe dann gesagt, was kommt denn für mich in Frage? Und ich bin in der Schanze groß geworden, auf St. Pauli groß geworden. Und dann war der nächstgrößte Club natürlich der FC St. Pauli. Mhm. So, und dann gab es da Talenttage. Und am Anfang haben sie mich angesehen und gesagt, sie wären schon voll. Ich solle nächstes Jahr wiederkommen. Und dann war ich natürlich erstmal sehr traurig und habe dann aber ein Jahr alleine trainiert. Ich bin dann nicht zurück zum Verein, sondern habe dann ein Jahr trainiert.
Für dich allein?
Ja.
Okay.
Und bin dann im Folgejahr, habe ich den Trainer wieder angerufen und gesagt, du hast gesagt, ich soll ein Jahr später wiederkommen und jetzt bin ich hier. Und das war der Moment, an dem ich auch angenommen wurde.
Okay, und wo hast du alleine trainiert? Auf irgendeinem Platz?
In der Schanze gab es einen Spielplatz, der hieß damals Barschuh. Aha. Den gibt es auch immer noch. Aha. Das war damals so ein Grandplatz.
Ja.
Ein Spielplatz.
Und da hast du Schüsse geübt, oder?
Und dann war ich immer ich und mein Ball. Also nach der Schule, vor der Schule, in den Sommerferien, von morgens bis abends. Also mich kannte man nicht ohne Ball.
Ohne Ball. Wahnsinn.
Genau.
Eine Leidenschaft.
Ja, das war eine absolute Leidenschaft.
Total. Und dann hat es geklappt und du wurdest aufgenommen in St. Pauli?
Ja, dann wurde ich angenommen.
Und dann?
Na, also dann wurde man in der Jugend aufgenommen und wie das dann so ist, ne? Dann die C-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, B-Jugend. Mhm. Dann geht man von Jahr zu Jahr. Und in so einem Verein ist es dann so, dass jedes Jahr die Leistungsschwächsten ja aussortiert werden. Mhm. Und ich hatte damals einen Spielerberater, Günther Wolf, der ist leider verstorben mittlerweile. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, Pietro, wenn du wirklich Profi werden willst, musst du den Verein, der dich ausgebildet hat, den musst du verlassen. Weil sonst bleibst du immer der kleine Azubi.
Ah ja, ja.
So, und dann hatte ich aber ein Angebot aus einem Verein, der aus Sizilien war. Mhm. Das ist natürlich meine Wurzel, meine Eltern, die sind da geboren. Und dann hatte ich da tatsächlich ein Angebot aus der zweiten Liga. Mhm. Und dann habe ich diese Herausforderung angenommen, weil ich war da bei meiner Familie. Mhm. Ich war da nicht so fremd, obwohl ich in Deutschland geboren habe, um das mein Zuhause war.
Ja.
Aber diese Wurzel war mir ja nicht fremd.
Ja.
Und dann bin ich rüber.
Okay.
Und dann hatte ich da auch wirklich wundervolle zwei wundervolle Profijahre am Meer.
Wahnsinn. Wie alt warst du da? Warst du Teenie? Warst du schon erwachsen?
Nee, ich war mit 16. Mit 16 hatte ich da den Vertrag unterschrieben und mit 18 war es dann durch eine Verletzung tatsächlich dann auch vorbei.
Mhm. Von der Verletzung möchte ich gleich sprechen, aber ich möchte kurz von den Jahren, den Profijahren davor sprechen. Ich weiß, du hast mir manchmal erzählt, dass du vor Tausenden von Menschen gespielt hast, oder? Richtig, wie stelle ich mir das vor, mit Flutlichtern und große Arenen oder...
Ja, es gibt ja Vereine, die sind größer und kleiner und das ist immer unterschiedlich. Also in der zweiten italienischen Liga hast du von 10.000 bis 30.000 Zuschauer.
Okay.
Das ist immer ganz unterschiedlich, aber für mich als Jugendspieler, also wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn mal ein Pokal ist oder ein wichtiges Spiel ist, wie es sich anfühlt, wenn allein schon 1.000 Leute da sind. Mhm. Und das erste Mal 10.000 Leute, 20.000, 30.000, das ist schon atemberaubend.
Das ist, fühlt man sich sehr gepusht wahrscheinlich. Ich stelle es mir sehr, sehr ähnlich vor mit der Situation auf der Bühne, wenn ich Publikum habe und das Publikum jubelt, applaudiert, reagiert auf das, was ich mache.
Ja, total.
Ist bei euch auch so, oder?
Ja, absolut. Also ich war zum Beispiel so, ich habe das gar nicht gemerkt, ob das der Gegner war oder nicht. Mich hat alles gepusht. Also auch wenn die Gegner gegen mich gesungen haben, diese Energie.
Trotzdem, die kommt trotzdem an.
Ja, die hat mich trotzdem motiviert. Ja. Also Gott sei Dank.
Ja.
Weil es ist nicht von meinen Kollegen, es war nicht immer so, nicht bei allen so. Mhm. Und ich war mal so dankbar, ich dachte immer so, Hauptsache es ist laut und dann fühle ich mich gut.
Mhm. Ja. Ja, das ist bestimmt verschieden. Das stimmt. Das stimmt. Und ich muss einmal so grundsätzlich fragen, weil ich ja nicht Fußball spiele. Was ist für dich persönlich das Faszinierende am Fußballspielen oder das Schöne?
Naja, das Tolle, nicht nur am Fußballspielen, sondern wenn man etwas aus Leidenschaft leistungsbezogen macht, ist die Entscheidung.
Okay.
Die Entscheidung, vorm Spiel zu gewinnen.
Aha.
Und das dann zu beweisen. es im Voraus zu wollen und zu sagen und alles, was dahinter steckt, um das zu schaffen. Ja, die Dominanz zu haben, ich entscheide, was jetzt passiert mit meiner Mannschaft.
Okay.
Das ist für mich das Besondere gewesen, weil wir haben im Fußball, ne, es ist so, du trainierst eine Woche und am Wochenende zeigst du, was du vorbereitet hast. Mhm. Und wenn es leistungsbezogen ist, dann will man gewinnen.
Mhm.
Und das ist alles, was man möchte. Man möchte gewinnen.
Ich muss jetzt das verbinden mit meiner Welt, mit dem Theater. Ich stelle mir vor, ich probe für etwas und dann kommt die Aufführung, der Auftritt.
Mhm.
Und dann möchte ich möchte dann mein Publikum erreichen, berühren, begeistern. Das ist dann das Professionelle. Und das schaffe ich ja über eine Entscheidung, dass ich mir das vornehme. Aber dann in dem Moment auf der Bühne muss ich quasi alles, was ich geprobt habe, vergessen und loslassen. Und ganz im Moment sein und ganz mich jetzt zur Verfügung stellen und aufmachen, dass das passieren kann, was ich mir vorgenommen habe.
Ja, im Grunde, also um in der Sprache deiner Welt zu sprechen, müsstest du neu einsteigen.
Bei der Aufführung.
Ja, du müsstest das Training verlassen und dann sozusagen vom Publikum neu einsteigen.
Neu
und
einsteigen.
Dich konzentrieren und so weiter.
Und darauf vertrauen, dass das, was ich trainiert habe, reicht oder dann passiert.
Ja, das vor allem, es gibt ja, also beim Fußball gibt es einen Matchplan.
Mhm.
Du hast eine Analyse, du weißt, was dich erwartet. Du kennst die guten Spieler der Gegner. Du kennst meistens deine Strategie, weil sie, wenn du das jetzt beobachtest, wenn du die letzten 5, 6 Spiele dir ansiehst, siehst du natürlich, was deren Spielidee eigentlich ist.
Mhm.
Natürlich können sie ein paar Nuancen verändern, aber im Grunde weißt du genau, was auf dich zukommt.
Mhm.
Also es ist keine Überraschung.
Es ist keine Überraschung. Und dann funktioniert das, ich versuche es wirklich zu verstehen, indem ich mit dem Gegner oder mit dem Mitspieler in eine Beziehung trete, oder? Auch wenn es eine Competition ist, aber...
Naja, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Beziehung ist. Also die Beziehung habe ich im besten Falle mit meinem Team.
Mhm.
Mit dem Gegner habe ich eher eine Auseinandersetzung.
Auseinandersetzung, okay.
Also bei mir war es immer eine Auseinandersetzung.
Okay.
Ich war Rechtsverteidiger und mein Trainer damals hat mich einfach so ausgebildet, Ball oder Beine.
Okay.
Und ich habe es geliebt, hart zu spielen.
Mhm.
So als Paulianer, ne? Also umso doller und umso härter, umso lauter. Ich habe mich dann wie St. Pauli, so rough wie St. Pauli ist.
Aha.
So matschig, umso mehr Regen, also umso mehr kam, umso schwieriger es wurde.
Ja.
Also ich war aus meiner ganzen Seele heraus einfach nur ein Kämpfer.
Okay.
Und ich habe das einfach geliebt, die Eisenstollen auszupacken.
Ja.
Und meinem Gegner schon im Tunnel zu sagen, das wird heute für dich ein ganz, ganz mieser Tag.
Okay.
Das habe ich einfach geliebt.
Das ist okay.
Das war meine Welt, ja. Konnte ich mich richtig drin ausleben. Ja,
cool. Ja. Cool, das ist bestimmt, hat dich bestimmt sehr geprägt und
das hat
trägt
mich gepusht.
Dich heute noch, oder?
Ja, absolut.
Bestimmt, absolut. In jeder Faser deines Seins.
Ja.
Ja, ja, cool. Und dann hast du gesagt, gab es eine Verletzung. Was ist passiert?
Ja, ich hatte, es war damals sogar, also die Saison war eigentlich schon fast zu Ende und es war einer der letzten Spiele und mein Trainer hatte mir gesagt, willst du eigentlich spielen und es geht ja um nichts und willst du das noch machen? Und wenn du so jung bist, willst du immer spielen.
Okay.
Und dann habe ich gespielt und dann hat mich einer von der Seite sozusagen gegrätscht und mein Bein knickte dann so nach innen. Und dann hatte ich mehrere Verletzungen gleichzeitig. Ne? Das war mein Kreuzband und dann alles, was so im Knie drumherum ist und mein Meniskus und die Kniescheibe. Also und mein Wadenbein war angeknackst und so weiter. Ui. Also da waren mehrere Sachen, die, sag ich mal, in Disbalance geraten sind, was am Anfang gar nicht so schlimm war. Das Schlimme ist, dass ich den richtigen Mentor gebraucht hätte, der mir gesagt hätte, fang bitte nicht so schnell wieder an. Und das war eigentlich mein Verhängnis.
Ja.
Ich hatte nicht die Person, also nicht zu diesem Zeitpunkt, hatte ich nicht den Mentor, den ich mir heute gewünscht hätte.
Und da sind wir mittendrin.
Und da sind wir mittendrin.
In unserem Thema.
Genau.
Es müsste eigentlich eine Musik kommen oder so.
So ein Jingle.
Es muss ein Jingle kommen.
Kannst
eigentlich.
Kannst du einbauen. Didididid.
Ja, genau, da ist er. Der Jingle, warum wir nämlich hier sitzen, Pietro und ich, ist, dass wir beide Mentoren sind und beide auf eine ganz ähnliche Art und Weise mit Menschen arbeiten und Menschen Mut machen wollen, Menschen stark machen wollen und Menschen in Verbindung mit sich selbst bringen wollen. Das ist, was uns beide verbindet. Und ich arbeite ja auch mit Pietro seit ein paar Jahren. Er ist auch mein Mentor und wir sprechen viel und diese Gespräche sind so inspirierend und motivierend, dass ich dachte, ich möchte euch Pietro heute mal vorstellen und mal diesen Spirit, den wir gemeinsam haben, mal euch schenken heute in diesem Gespräch. Und ich stelle das nämlich in allen Gesprächen fest, die ich hier führe, dass alle sagen, in ihrer Ausbildung hat ihnen gefehlt dieser Mentor. In der Schauspielausbildung, auf der Bühne, wenn Leute große Hauptrollen spielen, alle oder die meisten sind einfach alleine gelassen in ihrer Entwicklung. Und es ist so wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der an uns glaubt und mit uns zusammen die Wege geht, die wir gehen. Das war jetzt tatsächlich der Jake und der Einspieler. Und es ist interessant, dass du das sagst. Das hat dir gefehlt. Das heißt, die Verletzung selber ist theoretisch geheilt sogar. Und hättest du dir Zeit gelassen, würdest du jetzt noch Fußballprofi sein?
Ja, also ich wäre wahrscheinlich jetzt auf dem Weg dahin, wieder aufzuhören.
Stimmt, weil du schon so alt bist.
Weil man dann nach 30 ja. Dann langsam drüber nachdenken sollte, mit dem Leistungssport
ja.
vielleicht mal aufzuhören. Aber ja, also ich wäre wahrscheinlich mit einer längeren Pause eventuell nicht so schnell wieder rückfällig geworden, ja.
Ja, das heißt, du hast zu schnell wieder trainiert und hast wieder neu Schmerzen gekriegt oder konntest nicht mehr spielen?
Ja, also es war eine ähnliche Situation und dann hat man gemerkt, dass ich noch nicht so viel Stabilität drin hatte in meiner Struktur. Und dann kam dieselbe Verletzung wieder durch.
Wieder durch.
Und ich hatte natürlich die Sorge, weil auf dem Niveau, wenn du da ein halbes Jahr Training verlierst und wenn du eben noch nicht in der ersten Liga angekommen bist, und die Medizin und so weiter noch nicht so fortgeschritten ist, wie sie heute ist, dass du dann nicht mehr hinterherkommst vom Niveau. Und ich wollte so schnell wie möglich wieder zurück.
Ja.
Aber wie sagt man immer so schön, es gibt keine Abkürzungen.
Es ist so.
Ich hätte einfach wirklich den richtigen Rat gebrauchen können.
Ja. Und was war dann der Moment, in dem klar war, du kannst nicht weitermachen? Gab es ein Gespräch? Gab es jemanden, der das gesagt hat, ein Arzt? Oder hast du es selber gespürt?
Ja, also ich habe halt immer wieder neu angefangen und immer wieder im Training auch zu früh angefangen. Und dann war es tatsächlich ein Gespräch mit einem Arzt, der schon ewig dabei ist. Und der hat dann zu mir gesagt, Pietro, ich kenne deine Wünsche, aber bis hierhin und nicht weiter. Du wirst wahrscheinlich nie wieder mehr, er sagte, Leistungsfußball spielen können.
Ja.
Und das war für mich natürlich ein sehr, sehr schwerer Moment. Und ich glaube, dass dieser Moment dazu geführt hat, dass ich derjenige bin, der ich heute bin. Und deshalb bin ich im Nachhinein total dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich glaube deshalb, dass die Dinge im Leben so kommen, ist, ich glaube ja, an Energie. Und ich glaube, dass die Herausforderungen, die wir im Leben kriegen, dass die so vorgeschrieben sind, dass die uns so entwickeln, wo wir hingehören. Das sage ich aber heute.
Das sagst du heute, hast du damals nicht so
damals
gefühlt.
Damals war es für mich die absolute Katastrophe.
Ja.
Ich bin wahrscheinlich 1-2 Jahre in so ein tiefen Loch gefallen.
Ja.
Und das war dann auch der Moment, wo ich mir nochmal Experten an die Seite und Mentoren gesucht habe. Die hatte ich auch schon während der Profizeit, weil sie mit mir daran gearbeitet haben, mit diesem ganzen Druck umzugehen. Aber danach war die Arbeit noch intensiver und noch viel stärker.
Ja. Du hast mir mal erzählt, du bist ins Schweigekloster gegangen.
Ja.
Oder? Als du das verarbeiten wolltest, dass du nicht mehr spielen kannst.
Ja, ich hatte das damals kennengelernt. Ich war auf einer privaten katholischen Schule und es gab sogenannte, es hieß Tag der Orientierung.
Mhm.
Und da gab es lautlose Zeiten.
Mhm.
Und an diese Zeiten habe ich mich dann dran erinnert.
Ja.
Und ich wollte das wieder, weil ich wusste nicht mehr, was ich machen soll.
Ja.
Also ich habe dann so viel nachgedacht und mit so vielen Menschen geredet und ich konnte nicht mehr reden und ich konnte auch nicht mehr nachdenken und ich hatte auch keine Idee mehr.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich möchte einfach alleine sein.
Ja.
Um so zu verstehen, was sind denn dann die Gedanken?
Ja.
Ich hatte so das Gefühl, zu reinigen, mental zu reinigen.
Ja.
Und ich bin grundsätzlich eher ein bisschen introvertierter. Wenn man mich kennt, würde man das vielleicht nicht sagen. Aber ich rede grundsätzlich nicht, um zu reden.
Mhm.
Also,
ja.
Und deswegen tanke ich in der Ruhe unheimlich viel Kraft. Und das hat mir auch gut getan. Das habe ich immer wieder beibehalten.
Ja.
Und umso mehr Druck um mich herum entsteht,
ja,
umso schwieriger etwas wird, desto ruhiger werde ich.
Ja, richtig.
Weil das dann der tiefste Punkt ist, an den ich mich aufladen kann.
Wo du dich auch in dich zurückziehen kannst.
Ja, es ist die Ruhe, gibt mir Kraft.
Ja.
Wo andere dann vielleicht ein bisschen hektisch werden,
ja,
werde ich ganz ruhig.
Ja. Und hast du damals, als du da geschwiegen hast, hast du Antworten bekommen in dieser Phase schon oder kamen die danach?
Nee, war die pure Verzweiflung, ja, wie die Tränen kamen.
Ja.
Da war ganz viel Schmerz, was rauskommen konnte.
Ja.
Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Schmerz zulassen.
Ja.
Weil es musste raus.
Ja.
Du bist dann noch beim Fußball und du willst zurück und du sprichst mit deinen Mentoren. Dann sprichst du mit Spezialisten, ne? Dann versuchst du das Land zu verlassen und dann zum nächsten Kniespezialisten zu gehen.
Ja.
Und am Ende, wenn du alles probiert hast, und das probierst du, wenn du wirklich,
ja,
unbedingt
das willst, ja,
weitermachen,
klar,
möchtest, dann bist du einfach am Ende.
Ja.
Und ich war am Ende.
Ja.
So, wenn du 3, 4 bist und bei jeder Kerze und bei jeder Sternschnuppe. Also alles, wo es im Leben heißt, du darfst dir was wünschen. Mein Wunsch immer war, ich möchte Profifußballer werden. Wenn du es dann schaffst, und dann der Moment kommt, nach so kurzer Zeit,
ja,
also ich konnte das ja nicht ewig leben,
ja,
dann es vorbei ist,
ja,
dann kann ich dir sagen, also tiefer, emotional und noch tiefer kann es eigentlich gar nicht sein.
Ich glaube das. Ich glaub das.
Weil alles, was du kannst und alles, was du die letzten 10, 12, 13 Jahre investiert hast, ist plötzlich vorbei. Also die größte Stärke und die größte Gabe,
ja,
kannst du dann erstmal nicht mehr anwenden.
Ja.
Dann fragt man sich, was mache ich denn jetzt?
Was ich so krass daran finde, ist, wir machen ja alle im Laufe unseres Lebens, oder viele von uns machen ähnliche Erfahrungen, dass wir was verlieren, was uns enorm wichtig war. Oder einen Menschen verlieren, der uns sehr wichtig war. Oder auf was hinarbeiten. Und du hast das jetzt erlebt als ein so junger Mensch, der eigentlich so in der Kraft ist und jetzt los will ins Leben. Quasi in dem Alter, ne, mit 18 oder so, wo alles losgeht und für dich hat alles aufgehört in dem Moment. Oder?
Ja, also für mich hat alles aufgehört und das war echt der Moment, der mich total erwachsen gemacht hat.
Ja, natürlich.
Weil dann bin ich natürlich schnell in die Lehre gegangen und in den Beruf gegangen. Und ich wollte das am Anfang gar nicht wahrhaben. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass Coach sein etwas für mich ist. Ich wollte das am Anfang ja gar nicht wahrhaben und bin bei meiner Mannschaft geblieben.
Mhm.
Und dann fing ich an, Tipps zu geben.
Mhm.
Und so habe ich überhaupt gemerkt, dass das, was ich sage, angenommen wird.
Ja.
Also ich habe da wohl irgendwann...
Aha.
Nach nachdem viel Zeit vergangen ist, habe ich gemerkt, dass da eventuell irgendwas ist, was angenommen wird.
Ja.
So, dann wusste ich aber, dass es auf Sizilien keine Zukunft hat.
Ja.
Also bin ich dann zurück und habe eine Lehre gemacht als Sportkaufmann.
Aha.
Und allen Fitnesslizenzen bis hin zur A-Lizenz, also bis zur höchsten Lizenz.
Aha.
Und habe dann weiter in Psychologie gemacht.
Mhm.
Am Anfang habe ich meinen Mentor genutzt, um meine Themen zu klären. Mhm. Und später, also bis heute hin, alle zwei Wochen bin ich immer noch bei ihm. Mhm. Die letzten 10 Jahre habe ich ihn dazu verwendet, um die Themen meiner Klienten zu verstehen. Mhm. Und deswegen hieß meine Firma am Anfang Fit mit Pietro. Mhm. Dann hatte ich das Gefühl, ich bin so rausgewachsen aus der Nummer. Mhm. Dann bin ich bei den FMP-Buchstaben geblieben. Mhm. Und heute heißen sie aber Fitness Mental Power. Mhm. Und so die drei Buchstaben sind meine Identität, das ist so mein Kern. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, wie erwachsen das Ganze geworden ist. Und ich habe da mal mit einer Kinder- und Jugendtherapeutin gesprochen und die hat mir mal die Frage gestellt, Pietro, was möchtest du eigentlich für ein Vater sein? Mhm. Und dann habe ich mich zurückgeändert, weil diese Frage war so nahrhaft und so wichtig für mich, dass ich gesagt habe, aber was für ein Mentor, was für ein Mensch möchtest du eigentlich sein? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte der Experte sein für die körperliche und die mentale Kraft. Mhm. Und wenn ich diese beiden Dinge vereine, entsteht die größte Power, die wir haben. Weil mir war schnell bewusst über meine Vergangenheit, dass ich das Körperliche von dem Mentalen überhaupt nicht trennen kann.
Yes.
Also es ist das eine bedingt das andere.
Total, natürlich.
Und deswegen gehe ich heute auf diese Reise. Und es ist dann so viel passiert und man reift und mit jeder Herausforderung, die man annimmt, wächst man. Mhm. Und heute bin ich so happy, weil ich bin für jede Herausforderung da.
Ja.
Und es gibt tatsächlich...
Die schreckt nichts. Ja,
ja, also es ist natürlich... Das Besondere am Menschen ist nicht immer gleich... oder einem Coach, dass es die Lösung gibt, sondern die Gabe, etwas auch mal zu begleiten.
Ja.
Es muss nicht immer gleich die eloquenteste, aber jemandem das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein.
Ja.
Ihm Raum zu geben, sich zu äußern, etwas nicht zu bewerten. Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, der auch viel auf der Persönlichkeitsebene macht und schult. Mhm. Und der hat was ganz Tolles gesagt. Der hat gesagt, nicht bewerten, sondern verwerten. Mhm. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Sondern manchmal Worte fallen lassen, auch einfach mal zu atmen.
Ja, auch.
Den anderen zu verstehen.
Ja.
Sich in den anderen hineinzuversetzen.
Ja.
Und das ist etwas, was es manchmal geben muss, weil man nicht weiter weiß und weil Dinge manchmal einfach ausgesprochen werden müssen, die sonst in keinem anderen Raum
entweder möglich sind
oder gesagt werden dürfen oder man sich nicht traut. Und dann, wenn sie dann gesagt werden, habe ich dann manchmal, ich arbeite auch viel mit meinem Bauchgefühl und ich lasse Dinge einfach wirken. Überhaupt sie mal stattfinden zu lassen und dass sie da sind. Ja. Und dass es auch okay ist, dass sie da sind.
Ja, das macht viel aus, wenn man Sachen erstmal überhaupt ausspricht.
Ja, also überhaupt ein Vertrauen und, dafür zu schaffen.
Auf jeden Fall.
Zu sagen, im Übrigen ist das jetzt hier mein Raum.
Ja.
Und ich darf hier alles sagen. Und es ist im Übrigen auch okay.
Mhm.
Und es wird sogar nicht mal
bewertet.
Richtig,
richtig.
Und dann kann man quasi von null anfangen.
Ja.
Und also den Job, den ich mache, also ich bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig.
Mhm.
Es ist das Schönste, was mir hätte passieren können.
Mhm.
Das Wertvollste für mich ist das Gespräch.
Ja.
Mit dem Menschen.
Ja.
Und ich meine, was für eine tolle Atmosphäre. Ich gehe zur Arbeit und Menschen werden immer stärker.
Ja.
Wunderbar. Also was ist das für ein Umfeld und für eine Energie, wenn man mit so etwas assoziiert wird?
Auf jeden Fall.
Also ich mache Fitness Mental Power. Und es gibt sozusagen keine Probleme, sondern nur Herausforderungen.
Mhm.
Aber das hört sich dann immer so amerikanisch an, ne? Es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen.
Ja, stimmt.
Aber es geht darum, dass wir unbedingt liegen dürfen und auch liegen bleiben dürfen.
Mhm.
Aber wenn wir aufstehen, müssen wir wieder wissen, wo wir hin wollten.
Ja.
Und darum geht's. Wir müssen sogar unbedingt mal liegen bleiben und weinen und aufarbeiten und Dinge zulassen, wir müssen leiden dürfen.
Ja, richtig.
Es ist wichtig, traurig zu sein, um auf einem Prozess, auf dem Weg zu etwas anderem, ja, etwas loszulassen. Und das tut so weh. Und das muss man als Mentor und als Coach manchmal einfach begleiten.
Ja.
So, und das ist nicht selten, dass dann Tränen fallen, dass dann, und dass man einfach da ist und ja, eine Stärke symbolisiert.
Ja.
Und dann fängt nämlich meine Arbeit an, oft, ne? Dann kriegen wir einen starken Rücken und einen starken Rückgrat und dann kriegen wir mehr Ausdauer. Und so wächst das mit dem Selbstvertrauen und man hat unheimlich viele Gespräche. Mhm. Man erfährt Dinge über andere Perspektiven, wir haben andere Sichtweisen. Also dann fängt es an, richtig Spaß zu machen.
Mhm. Ich möchte mal was sagen. Ich möchte was dich fragen. Ich weiß noch, als wir das erste Mal telefoniert haben, als ich auf der Suche nach einem Trainer war, habe ich deine Stimme gehört und habe mich aufgrund deiner Stimme entschieden, dass ich mit dir arbeiten möchte. Und ich hab oft darüber geschmunzelt, weil ich dachte, okay, beim Personal Trainer müsste ich eigentlich nicht nach der Stimme gucken, sondern vielleicht nach breiten Schultern oder ob du ein Sixpack hast, was ich dann auch kriege, wenn ich mit dir arbeite. Aber ich kannte dich ja gar nicht, also es war die Stimme. Und über deine Stimme habe ich zu dir Vertrauen aufgebaut. Und ich glaube, das ist das Wichtige in deiner Arbeit und auch in meiner Arbeit, dass die Menschen uns vertrauen. Egal, wer mit uns arbeitet, ob das jetzt eine Hauptrolle in einem Musical ist oder ob das jetzt ein Fernsehstar ist oder ob das wer auch immer, die müssen uns ja vertrauen. Und warum glaubst du, vertrauen dir Menschen?
Gut, nun bist du natürlich eine Expertin, was die Stimme angeht.
Klar, ich merke es vielleicht schneller als andere.
Du hörst wahrscheinlich aus einer Stimme schneller und viel, viel mehr als andere. Mhm. Aber ich weiß es gar nicht. Eventuell, also was ich kann ja nur sagen, was ich als Feedback bekomme. Mhm. Aber ich glaube, dass es, also in mir findet man viel Ruhe. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die Stimme ist, das musst du mir dann sagen, was du gehört hast. Aber ich fühle mich im Gespräch und immer sehr, sehr ruhig. Mhm. Und
hat es was auch zu tun mit deinen Werten, die du ausstrahlst?
Ich habe natürlich immer, ja, also ich sage immer, Sicherheit gibt Sicherheit. Mhm. In dem Moment, wenn ich mich sicher fühle und ruhig bin,
natürlich,
hole ich den anderen automatisch mit runter.
Ja.
Und es liegt in meinem Kern, jetzt kein Zappler zu sein. Mhm. Wenn ich nachdenke und spreche, mache ich eine Pause, wenn ich eine Pause machen will. Also ich habe nicht das Gefühl, performen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, dass es dann so echt und wahrhaftig ist, dass der Mensch sich dann so mit reinschwingt in diese Stimmung.
Würdest du sagen, du bleibst nah an dir selbst, wenn du mit anderen arbeitest?
Absolut.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass es ansonsten gar nicht ankommen würde. Ich habe neulich mit jemandem drüber gesprochen, da sprachen wir über Motivation und über Reden, ne, weil ich auch auf die Bühne gehe und Speaks halte. Mhm. Und wenn man nicht bei sich ist, kommt gar nichts an.
Ja.
Das ist wie, als wenn ich mich entschuldigen würde bei jemandem, und ich es nur sage, weil es sich so gehört, aber
ist nicht meine. Ja.
Und ich glaube ganz fest an Energie. Mhm. Und wenn es wie wenn man in einen Raum geht und sagt, oh, hier ist aber dicke Luft, hier gibt es Ärger. Und es gibt natürlich dann feinsinnige Menschen und weniger feinsinnige Menschen. Ich bin sehr sensitiv, was das angeht. Und deswegen, je nachdem, was für eine Energie mein Gegenüber hat,
ja.
Also ich habe das mal mit Wladimir Klitschko besprochen, mit dem ich ewig gearbeitet habe. Der nannte es das Spiel der Gegensätze.
Okay.
Ne? Wird jemand panisch, werde ich ruhig. Ne? Und das ist immer zu versuchen, die Lage
auszugleichen,
eine Disbalance auszugleichen.
Ja.
Ne? Und ich denke, dass umso mehr man bei sich ist, umso mehr man mit sich im Klaren ist, desto mehr Sicherheit gibt man seinem Gegenüber.
Ja.
Dass man die Situation unter Kontrolle hat. So, es ist keine Sache, die man planen kann. Die würde man spüren.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Ich möchte mal einen Text vorlesen, ein Gedicht, was wir beide mal mit jemandem gearbeitet haben. Wir haben mal einmal zusammen eine Art Schauspielcoaching gegeben, du und ich. Und da haben wir gearbeitet an dem Panther, an dem Text, an dem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Und ich möchte das mal lesen und dann mit dir darüber sprechen. Ist das okay?
Total.
Total, sehr gut. Also Leute, lehnt euch zurück und hört der Kunst zu. Rainer Maria Rilke, der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Ich kann mich erinnern, als du da mit deiner Klientin das bearbeitet hast. Und für mich war das spannend, weil das war das erste Mal,
ja,
dass ich deine Arbeit gesehen habe.
Mhm.
Und ich habe dann so viele Parallelen dazu gefunden. Und ich habe gemerkt, dass umso mehr ich zuhöre, desto mehr habe ich gute Laune bekommen.
Ja.
Das war, ich kann mich noch genau erinnern, das war ein riesen Aha-Effekt für mich.
Ja. Ja. Das war interessant, weil wir beobachtet haben, du auch beobachtet hast, was der Körper und die Körperhaltung und die Spannung im Körper mit dem Sprechen macht und mit dem Spielen macht.
Ja, total. Also es war ja, ich kann mich noch erinnern, das war so, dass sie diesen Panther gespielt
ja.
hat. Und du wolltest dann etwas anderes von der Stimme und hast sie dazu aufgefordert, auch zu gehen wie ein
mhm.
Panther.
Mhm.
Und was ich so interessant fand, ist es, und das tut man als Leistungssportler ja auch, du gehst aus deinem Alltag in eine Rolle.
Mhm.
Und was bei deiner Arbeit passiert ist, dass man an nichts anderes denkt. Und dann geht man durchs Spielerische in eine Rolle.
Ja.
Bis du tatsächlich denkst, dass du ein Panther bist.
Ja.
Und ich habe diesen Impuls mitgenommen.
Ja.
Und habe das mal in einer Gruppe probiert, die sich auf den Wettkampf vorbereitet hat.
Ja.
Und wenn man nicht bereit ist, sind diese Dinge für Menschen, die schämen sich.
Ja.
Oder sie sind unangenehm.
Ja.
Und ab dem Moment, wenn man es schafft, loszulassen, ist es ein Zeichen, dass man zum Beispiel seinem Team vertraut, dann ist nichts mehr peinlich.
Mhm.
Und dann hat man tatsächlich die Energie, in eine Rolle zu gehen.
Mhm.
Und das bedeutet Fokus.
Ja.
In dem Moment, wenn es niemandem mehr peinlich ist, etwas Extremes auszusprechen, meinetwegen sich zum Affen zu machen oder zu laut zu sein, in dem Moment hat man die stärkste Kraft im Bereich des Fokus erreicht.
Ja.
Ich bin dann nämlich nicht mehr, so habe ich es empfunden, ne? Kannst ja sagen, wenn das ganz anders ist.
Ja.
Ich habe das so empfunden, als hätte sie alles losgelassen. Sie war tatsächlich der Panther, der durch diese Stäbe geguckt hat.
Mhm.
Und das fand ich so, so faszinierend, weil wenn wir ja Fernseher gucken und jemand weint, wir vielleicht auch traurig werden und ich gedacht habe, wow, so geht das also.
Ja.
So steigt man in eine Rolle ein.
So steigt man ein. Und das ist dann das Wunderbare, was passiert, dass ich einerseits mich mit meiner ganzen Person einbringe und zur Verfügung stelle und gleichzeitig mich loslasse und jemand anders bin. Und das ist ja, wunderbar.
Ich habe neulich zu einem guten Freund zu mir gesagt, Fußballer bräuchten Schauspieltraining.
Siehst du? Ja, bestimmt.
Weil sie in der Lage sein müssen, oder allgemein Wettkampfsportler sollten diese Komponente nutzen, um sich zu fokussieren und um in ihre Rolle zu gehen.
Ja.
Und der Sportler an sich, bin ich mir sicher, die meisten Sportler würden sagen, ist das albern?
Mhm.
Wieso soll ich denn jetzt ein Gänseblümchen sein?
Mhm.
Der Moment, sich überhaupt mal zu trauen, Gänseblümchen zu sein, das zeigt die wahre Größe.
Ja.
Nämlich darüber zu stehen und zu sagen, ich bin so groß und so ich habe so viel Selbstvertrauen, ich könnte Gänseblümchen sein, Panda, was immer du willst, ich werde in diese Rolle gehen und mich breit machen.
Ja. Ja.
Und das, ne, früher bei den ganzen Manager, Retreats ging es ja früher darum, um härter und schneller. Ne?
Mhm.
Und heute in dieser schnellen Welt, in diesem Wandel, ne, künstliche Intelligenz und alles entwickelt sich so schnell. Heute müssen wir eher darauf achten, wo sind unsere Grenzen, was ist zu viel, was fühle ich, um den anderen abzuholen. Und ich habe gemerkt, dass wenn man das schafft, man die Chance hat, wirklich ganz, ganz viel Performance rauszuholen.
Auf jeden Fall.
Und dass es nicht einfach ist, sich zu trauen.
Ja. Richtig, das ist eine Überwindung. Ich sage in jedem meiner Trainings, ich habe ja die berühmte Übung des Seufzers, du kennst die auch schon, ne? Das Ha. Und die Leute sind oft super vorsichtig, weil sie sich mit der Stimme nicht wehtun wollen. Dann hauchen sie so, ha, oder so. Und ich sage, ihr müsst einmal bei dieser Übung das Risiko eingehen, dass es richtig scheiße klingt. Einmal musst du diesen Moment gehen, dass du dich lächerlich machst, dass es irgendwie rauskommt. Und wenn das passiert ist, dann ist das nächste ha ein kräftiges ha. Du musst einmal diesen Schritt gehen, dich zu trauen und dich zu überwinden. Und das ist bestimmt beim Fußball genauso. Und bei allen Rollen, die wir spielen. Oder?
Ich bin mir sicher, dass das jeder Fußballer kennt, denn manchmal ist es beim Fußball so, dass wenn man neu zu einer Mannschaft dazustößt, dass man dann ein Lied singen muss.
Oh, wer alleine, der neu kommt, vor der Mannschaft ein Lied singt.
Ja, und ich habe vor ein paar Tagen auf Netflix gesehen, die Doku Die Mannschaft, als Deutschland das Turnier ja auch gewonnen hat.
Okay. 2006 oder?
Nee, ich glaube, das war sogar 2014. 2006, okay. Wurden die Italiener Weltmeister.
Ach so, ja, sorry. Oh.
Aber so, es ging jetzt um die deutsche Mannschaft.
Ja.
Die Mannschaft.
Ja.
Und da war ein Spieler, die waren alle auf dem Boot und es war dunkel. Und der hat gesungen und er hat auch gesagt, meine Stimme ist echt grausam.
Ja.
Aber er musste halt singen.
Ja.
Und was dann entsteht, ist, dass plötzlich die ganze Mannschaft mitsingt.
Ja.
Und das ist das, was verbindet.
Das verbindet und das schafft Vertrauen.
Und plötzlich ist es nämlich egal,
wie
sich deine Stimme anhört.
Mhm.
Denn das Wichtigste ist die Verbindung.
So ist das.
In so einer Mannschaft.
Ja.
Und wenn man sich traut, mit sich verbunden zu sein, und es ist okay, Schwächen zu zeigen. Ich sage immer, eine Träne ist absolut keine Schwäche, ist eine absolute Stärke.
Ja, selbstverständlich. Ja, ja.
Aber das ist nicht das, was der Mensch von Grund auf
so denkt,
damit assoziiert.
Ja.
Ne? Keine gelernt. Träne, hart, tough,
der
Starke.
Ne? Indianer kennt keinen Schmerz
so,
und so,
ne?
Sachen, womit
aber
wir aufwachsen.
Das Stärkste ist es, sich vor der Gruppe zu trauen, Gänseblümchen zu sein.
Ja.
Weil es mir nämlich nichts ausmacht und weil ich kein Problem habe, mich zu verbinden.
Mhm.
Und weil es okay ist vielleicht, dass jemand über mich lacht.
Mhm.
Aber ich weiß, warum ich das mache. Das ist nämlich die Chance der Verbindung.
Ja.
Und es ist wirklich eine riesen Herausforderung. Ich bin mir sicher, wenn wir einen Workshop geben würden mit den besten Manager dieser Erde, sie in der Mitte stehen, und es wirklich einfacher wäre für ihn, 3 Marathons zu laufen, um zu kämpfen, das Harte rauszulassen, statt aber einmal zu seufzen vor der Gruppe. Denn das ist ein Gefühl, das ist was Sensibles, das ist tatsächlich er und sein Kern.
Ja, richtig.
Das ist die tiefste Tiefe.
Richtig.
Sich das zu trauen, das ist die echte Challenge.
Das ist die Challenge. Und das ist, wo wir hinwollen. Das ist, was wir machen in unserer Arbeit.
Ja, das ist dieses Wahrhaftige, das Menschen öffnen. Ne?
Ja. Ja, das ist auch eine Gemeinsamkeit von uns. Ich sage ja immer bei mir, ich möchte Menschen über die Arbeit an der Stimme mit sich selber verbinden. Und du sagst oft den Satz, zurück zu dir, so arbeitest du mit Menschen, dass sie sich wieder erinnern, wer sie im Kern sind. Oder?
Absolut.
Und so. Wie machst du das?
Naja, also ich habe da keine Methode, sondern ich versuche, manchmal lese ja, ich arbeite nach der Methode von, da bin ich immer total vorsichtig, weil dann denke ich immer, man geht mit mir nicht individuell um. Mhm. So als Profi kennt man jede Methode in seiner Materie. Mhm. Und dann muss man sich vorstellen, wie so ein Baukasten, ne? Ich nehme dann mein Werkzeug, was zu der Situation halt passt. Mhm. Aber im Grunde ist es, würde ich sagen, meine größte Gabe, Dinge entstehen zu lassen und gar nicht jetzt prompt eine Lösung zu haben, sondern Dinge auf mich wirken lassen. Mhm. Ich entscheide manchmal sogar ganz spontan, was ich mache. Mhm. Ich merke, wie sich jemand fühlt, ob er vielleicht eine Übung braucht, wo er ganz doll schwitzen und triefen muss. Mhm. Oder ob er sich vielleicht aufrecht machen muss und lieber eine Übung macht, wo ich die aufrechte Haltung stärke. Mhm.
Darf ich was sagen?
Bitte, bitte.
Ich sag mal, was ich mache und du kannst mal sagen, ob du das auch so empfindest. Wenn ich mit jemandem arbeite, fühle ich in meinem Körper, was bei dem anderen stimmlich passiert. Also ich fühle, ob der einen festen Kiefer hat oder ich fühle, ob die Zunge ein bisschen hinten runterdrückt oder ich fühle, ob der Mensch atmet. Ich fühle das bei mir und dann coache ich sozusagen mich selber und gehe in mein Gefühl und sage, okay, ich fühle jetzt, da ist kein freier Atem, also was würde mir helfen, frei zu atmen? Und dann schlage ich das vor, atme mal frei. Oder also so gebe ich Vorschläge, das in die Freiheit zu führen, was ich selber fühle durchs Mitfühlen.
Also ja, ähnlich, nur dass ich das nicht bei mir fühle, sondern ich kann mich dann sehr gut in mein Gegenüber hineinversetzen. Mhm.
Du fühlst, als ob du drin bist im anderen.
Ja, ich versuche mich in den anderen hineinzuversetzen und versuche am Anfang ihm ein Setting zu geben, wo er sich wohlfühlt einfach. Mhm. Ich habe neulich zu einem Freund von mir gesagt, mit Profis arbeiten fühlt sich immer so einfach an.
Ja, natürlich.
Ich war mal bei einem Fotografen und der machte dann plötzlich so Techno-Musik.
Okay.
Und dann habe ich ihn gefragt, immer, das ist doch gar nicht meine Musik.
Ja.
Und ich soll mich doch jetzt hier wohlfühlen.
Ja.
Und dann war ich bei einem anderen Fotografen, muss ich auch so sagen, also Michael de Boer, was ein wundervoller...
Wo deine schönen Bilder herkommen. Ja, das wird auf dem Cover eins sein.
Was ein wundervoller Fotograf und welch eine tolle Persönlichkeit.
Ja.
Ich kam da an und der machte mir einfach ein Espresso.
Ja, siehst du. Ja.
Und sagte, alles klar? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, du hast ein schönes Studio. Ja, zeig mal deine Klamotten. Also weißt du, es war ein Gespräch. Mhm. Es ging um mich. Mhm. Ich durfte runterkommen. Mhm. Das sind Dinge, die spüren Profis. Mhm. Natürlich könnt ihr mir jetzt erklären, was Fotografie ausmacht, wie das Licht ist, warum er so toll ist, warum er so viele Promis fotografiert, aber es interessiert einen Profi nicht.
Nein, gar nicht. Und aber ich glaube, das Profi-Sein, was du als Profi-Sein nennst, ist einfach, der hat keine Angst und muss sich nicht beweisen, weil er nicht ein Laie ist, der zeigen muss, irgendwie, ich kann das auch, oder? Sondern er weiß, was er macht und was er kann.
Das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Seine Sicherheit hat mir Sicherheit gegeben.
Ja, richtig.
Er war einfach locker.
Ja.
Der weiß, was er macht und er hat eine Atmosphäre für mich gebaut, in der ich mich wohlfühle.
Ja.
Und vor der Kamera, vor der Linse sind Dinge passiert, die sonst mit keinem anderen Fotografen zustande gekommen wären.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, der Grundsatz, egal in welchem Job, der Grundsatz eines jeden Profis ist es, die Arbeit für sein Gegenüber einfach wirken zu lassen und ihn ankommen zu lassen und das Setting so zu bauen, dass der andere die Chance hat, überhaupt in die Richtung zu gehen, die er soll.
Ja, das denke ich ja oft, wenn ich mit dir arbeite und was ich als so ähnlich empfinde wie bei mir, Wir sind Profis im Herzen. Du bist Fußballprofi in Wirklichkeit in deinem Herzen, würde ich sagen. Und ich bin Schauspielerin und habe dadurch natürlich wahnsinnig hohe Ansprüche eigentlich. Wahnsinnig hohe Ansprüche, unerfüllbare Ansprüche in Wirklichkeit. Und ich weiß, ich komme nur in diese Richtung meiner Ansprüche, wenn ich so viel Lockerheit und Freiheit und Entspannung und Spaß wie möglich ausstrahle, verströme für die Leute, mit denen ich arbeite. Weil ja du auch nur lernen kannst, wenn du frei bist, oder? Dich entwickeln kannst, dich öffnen kannst. Was ist auf der Bühne anderes sein, als sich total zu öffnen, sich nackt zu machen? Total. Und das geht ja nur, wenn ich mich frei fühle. Das passiert ja, kann ja nicht passieren, wenn ich Angst habe. Das heißt, es ist so eine Gleichzeitigkeit. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dir war, du warst so locker und entspannt. Und ich wollte ja richtig mit dir was erreichen und arbeiten. Und ich dachte, ja, genau so sitze ich auch, wenn Leute zu mir zum ersten Mal kommen. Ich bin auch sehr locker und entspannt. Ich sage, ja, wir gucken uns das mal an und wir probieren das mal aus. Und ja, werde ich das denn jemals schaffen? Ja, natürlich kannst du das schaffen, wenn du das möchtest. Jetzt gucken wir, was wir machen als erstes und so, oder?
Ja, absolut. Ich hatte gestern, du merkst, ich habe viele Gespräche.
Ja,
ich hatte gestern noch ein Gespräch. Und da hat derjenige zu mir gesagt, Pietro, keiner, der höher steht als du,
ja,
wird dir jemals sagen, dass etwas nicht geht. Das sagt nur jemand, der sozusagen entweder das, was...
auf deiner Ebene ist oder tiefer.
Ja, oder weil er es noch nie erreicht hat, ja, oder einfach nicht.
Ja.
Ne? Und da habe ich drüber nachgedacht, ne? Ein super Gitarrist...
ja,
würde zu einem Laie nicht sagen, du wirst nie Gitarre spielen, nee, können, sondern der würde ihn sagen, diese und diese Übung, ja, brauchst du, um Gitarre zu spielen.
Richtig.
Ob er jemals auf so ein Level kommt oder nicht, darum geht's ja gar nicht.
Ja.
Aber es geht einfach darum, dass ein Profi niemals sagen würde, das kriegst du nicht hin.
Ist interessant, ne?
Also ein Profi würde niemals jemanden so niedermachen,
ja,
sondern er würde, ja, ihm immer die sagen, was er tun muss, um sich zu verbessern.
Ja, ich muss ein Mini widersprechen. Ich würde sagen, ein guter Profi. Weil es gibt auch Profis, die fertig machen.
Durchaus.
Ne?
Ja, gut.
Ein guter, ein Begabter, ein, ja, der wirklich Leute weiterbringt. Sagen wir, ein guter Profi. Ich erlebe das ja oft, dass Leute zu mir kommen und plötzlich Synchronsprecher werden wollen, so mit Mitte 40, Quereinstieg in einen Beruf, wo du eigentlich gar nicht reinkommst, wo du eigentlich nur reinkommst, wenn du Schauspieler bist. So, und dann kommen die zu mir und sagen, ja, ich würde das gerne machen und ist das denn möglich? Und dann sage ich, ja klar, wenn du das möchtest, klar, wir machen das. Das ist genau das, was du meinst. Ich würde nie sagen, das wird nie was. Wer bin ich, das zu sagen? Was weiß ich, wie derjenige sich entwickelt? Weiß ich ja nicht. Und mit wem er matcht und wo seine Stimme genau perfekt dazu passt.
Als ich beim FC St. Pauli gespielt habe, ist mir was Ähnliches passiert. Ich hatte dann zwischendurch einen Trainer, / Mentor, / Papa der Mannschaft, was man dann ja sein sollte. Mhm. Und der hat mich so unsicher gemacht, dass ich manchmal das Tor aus 3 Metern gar nicht getroffen habe. Mhm. Und dann holt er mich eines Tages zu sich und hat gesagt, du sag mal, Pietro, brauchst du vielleicht eine Brille? Und dann sagte ich, nee. Und dann sagte er, was steht denn da hinten auf dem Rücken?
Aha.
Bei dem anderen auf dem Rücken.
Aha.
Das waren so 60 Meter. Und ich sagte ad hoc Fielmann, da steht Fielmann.
Ja.
Er sagte, also eine Brille brauchst du nicht. Aber warum triffst du das Tor denn? Warum bist du denn so unsicher? Ich konnte in meinen jungen Jahren nicht sagen, du machst mir keinen Mut. Im Gegenteil. Wenn du da bist, ja, bin ich gelähmt.
Ja.
Ich konnte ihm das nicht sagen, weil ich das nicht wusste.
Du wolltest es noch nicht ausdrücken. Ja,
ich musste ewig daran arbeiten,
ja,
das wieder rauszubekommen.
Ja.
Und das ist, also ich bin dann so jemand, der sagt, jetzt erst recht. Aber wenn du einmal in deinem Selbstwert, in deinem Selbstvertrauen einmal einen Knick drin hast,
ja,
dann brauchst du wirklich manchmal lange, um das wieder glatt zu bügeln.
Ja.
Und deswegen, es ist für mich, ich betrachte Mentoren, Trainer, Coaches, wenn sie vor allem mit Menschen arbeiten, die sich noch entwickeln, mit Kindern und Jugendlichen, bin ich immer total allergisch, wenn ich diese soziale Kompetenz nicht erkenne.
Ja, natürlich.
Weil wenn wir innerhalb der Entwicklung schon etwas reinprogrammieren, was so verletzend ist, dann braucht so ein Kind oder ein Jugendlicher so lange, bis er das wieder raus hat.
Ja.
Und eigentlich hätte ich nur von ihnen eine, vielleicht eine Umarmung gebraucht oder einfach mal hören, ich sehe deine Mühe, du machst es beim nächsten Mal. Oder komm, wir machen mal eine extra Einheit, ne? Ich glaube an dich.
Ja.
Du bist ja nicht umsonst hier. Du konntest das ja vorher. Warum kannst du das nicht mehr? Was ist die Angst? Was ist die Angst von der Angst?
Mhm. Ne? Ja.
Warum kannst du nicht treffen?
Ja.
Und das hat mir gefehlt. Ne? Und so, das war ein Trainer, der wurde uns einfach damals gegeben, weil wir keinen anderen hatten.
Ja.
Ne? Und ich habe viele Jahre später habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, weißt du eigentlich, was du da gemacht hast?
Mhm.
Ich glaube, der war sich heute immer noch nicht bewusst, was der da gemacht
Bestimmt
hat.
Bestimmt nicht, ja.
Und das ist das, worauf ich als Coach drauf achte, weil deswegen habe ich vorhin gesagt, was ist das Besondere an Leistungssport? Alles, was wir machen, ist erst einmal, bevor überhaupt irgendwas passiert, zumindest im Bewusstsein, ist die Entscheidung für etwas.
Mhm.
Wenn jemand sagen möchte, ich möchte Profisportler werden, Profifußballer, ein guter Unternehmer, erfolgreich sein, dafür gibt es ja eine klare Handlung, eine Strategie. Es gibt ja für alles einen Leitfaden.
Ja.
Und um das werden zu wollen, muss ich erstmal die Kraft haben und den Mut zu sagen, das möchte ich.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Geschenk, wenn du einen Gegenüber hast, der dir sagt, möchtest du das?
Mhm.
Möchtest du der Allerbeste werden?
Mhm.
Oder was auch immer dein Gegenüber sein möchte.
Ja.
Es ist so schwer zu sagen, ja, ich möchte das, weil du weißt ja nicht, in was für ein Elternhaus dein Gegenüber groß geworden ist. Ob ihnen immer nur gesagt wurde, aus dir wird nie was.
Ja.
Oder du weißt ja nie, was für ein Päckchen dein Gegenüber mit sich bringt.
Ja.
Und manchmal ist es nur ein Wort. Ich habe schon mal gehört, das hat noch nie jemand zu mir gesagt.
Mhm.
Und dann war das was ganz Banales, so wie ich bin stolz auf dich. Oder du machst echt tolle Fortschritte.
Ja.
Oder du gehst so auf in dem, was du machst.
Ja.
Oder du hast dich so gut weiterentwickelt. Aber der Mensch funktioniert nur mal nach Komplimenten. Das ist
ja,
unser,
natürlich.
Also das heißt nicht, dass man Leuten etwas sagen muss, einfach um was,
um
zu,
was
sagen,
zu sagen.
Weil das kommt auch wieder an.
Das spürt man auch, ob es echt ist und
genau.
ehrlich ist.
Aber
es gibt so viel Gutes, was man sagen kann
genau.
zu anderen, oder?
Ja, das heißt nicht, dass man nicht kritisch sein darf,
Nein.
um Dinge zu optimieren, aber in schwierigen Momenten holst du jemanden nun mal raus, indem du ihm zeigst, was er nicht schon alles geschafft hat,
ja.
um die Kraft auf dem Weg zu tanken.
Ich muss dich mal was fragen gerade, was mir einfällt. Hast du das Gefühl, du übernimmst deine Elternrolle manchmal mit Leuten, mit denen du arbeitest? Mir fällt es ein, ich hatte einen Moment, wo ich jemanden gecoacht habe und die guckte mich dann an und fing an zu weinen und hat gesagt, Eva, du bist für mich wie die Mutter, die ich nie hatte, die ich mir immer gewünscht habe. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich sehe mich nicht als Mutter mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Aber ich denke, dass sowas bei den Leuten auch getriggert wird.
Es ist natürlich in so einer individuellen Arbeit immer, das ist immer unterschiedlich, was dein Gegenüber natürlich mit dir verbindet. Ne?
Ja.
Es kann gut sein, dass du, manchmal bist du der verstorbene Bruder, weil du ähnlich klingst oder aussiehst. Der andere sieht dann den Motivator, den Papa.
Ja.
Aber es entsteht in so einer engen Zusammenarbeit. Man unterschätzt, was für einen Einfluss so ein Mentor in so ein Menschenleben eigentlich hat.
Ja.
Weshalb es eben tatsächlich so wichtig ist,
ja.
Profi zu sein, weil man, wenn man sich nicht richtig verhält, Dinge in Bewegung setzt, die sonst echt gefährlich sein können.
Ja klar, natürlich.
Und die Verantwortung, mit einem Menschen so zu arbeiten und so tief einzusteigen, ist riesig.
Ja.
Und sich dessen bewusst zu sein, dass wir sagen, okay, du hast da gerade jemand, der dir gegenübersteht, mit dem machst du gerade, gehst du eine Veränderung.
Ja, richtig.
Das ist Change, das ist Vertrauen, das ist, wir fangen mal nochmal von vorne an.
Ja, Reset. Ja.
Das ist ein weißes Blatt Papier.
Ja.
So, und das ist total spannend, aber es ist eine total sensible und empfindliche
total.
Rolle.
Total. Ja, ich finde, das ist, muss uns auch, oder ist mir und dir ja auch, ist uns immer wieder bewusst, welche Rolle, das ist auch eine Rolle.
Absolut.
Die wir haben als Coach.
Absolut.
Total, unserem Gegenüber die richtige Distanz zu haben, genügend Raum zu geben, wertschätzend miteinander umzugehen. Ja, nicht die Erwartungen zu erfüllen manchmal, die jemand hat durch seine Vergangenheit, durch seine Prägung. Das ist mega.
Ja.
Was machst du für dich selber, Pietro, wenn du so viele Menschen triffst, wie du heute schon sagst, so viele Gespräche führst? Zum Beispiel, was ist deine Methode oder wie tust du dir Gutes? Was machst du, um das zu verarbeiten? Boxst du auch? So wie ich?
Ja, tatsächlich. Ich boxe ja. auch. Ich boxe auch. Und ich habe, ich sage mal, jeder Profi hat auch einen Profi an seiner Seite als Coach.
Mhm.
Ich spreche unheimlich viel und bedenke und setze mich auseinander und habe auch einen Mentor für mich.
Mhm.
Ich kann jedem nur raten, einen Mentor an seiner Seite zu haben.
Ja.
Das ist mein größter Ausgleich.
Ja.
Ich habe bemerkt, dass das Wichtigste in meinem Leben grundsätzlich die gute Beziehung ist.
Ja.
Das wusste ich auch lange nicht. Ne? Ich hatte nur Ziele und größer und höher und weiter und schneller. Und dann habe ich auch oft gehört, Mensch, Pietro, weißt du was, an meiner Wand hängen die fettesten Preise, aber cool fühle ich mich immer noch nicht.
Ja.
Und die Frage ist immer, wie fühlst du dich, wenn du nach dem Arbeitstag auf deinem Sofa liegst?
Ja.
Wenn alles vorbei ist, ne?
Ja.
Wenn du nicht auf der Bühne bist und ja. wenn du nicht so als Star gesehen wirst, oder bist du dann auch glücklich?
Mhm.
Und dann, glaube ich, kommt die tiefste Ebene.
Ja.
Hast du gute Beziehungen in deinem Leben?
Ja.
Hast du eine gute Beziehung? Fühlst du dich zu Hause tatsächlich zu Hause? Und das ist dann mein Ausgleich.
Ja.
Das ist dann der Geruch meines Hundes.
Ja.
Die Wiese. Ich bin zum Beispiel früher nie barfuß gegangen. Das habe ich vor kurzem erst kennengelernt.
Das ist was Tolles, ne?
Ja, das ist, ja. Also es ist dann ein neues Gefühl von, oh, ich
fühle
ich, mich. Das ist mein Zuhause.
Ja.
Und hier kann mir nichts passieren.
Ja,
und
stimmt.
Das ist mein Heim. Und ich habe so... Früher hättest du mir überall eine Matratze hinwerfen können, ich hatte nur meinen Sport im Kopf.
Mhm.
Und irgendwann wurde es mir so wichtig, dass ich mein Zuhause schön und muckelig finde.
Mhm.
Und das war für mich eine ganz neue Welt.
Mhm.
Und das hat dann so riesen Stellenwert für mich bekommen, dass das Abschalten tatsächlich das Zuhause ankommen ist.
Ja, sehr schön.
Ich komme zu Hause an und bin zu Hause.
Ja. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und ich denke...
Und ja,
ja.
Das ist dann meine Familie und
ja.
Alles, was in diesem Haus, alles, was damit verbunden ist.
Das ist schön. Beziehungen sind so wichtig. Und ich denke, ist Beziehung zu uns selbst an erster Stelle. Ist enorm wichtig, dass wir eine Beziehung zu uns ja, selbst haben.
Das ist die Basis.
Das absolut. Ist die Basis, absolut. Und dann die Beziehung zur Familie, zu Freunden, zu Menschen. Und das ist so ein Punkt mit den High-Performern, mit denen wir arbeiten. Das Erfolg macht einsam.
Absolut, ja.
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 Und da, ja, ich denke auch da ist es wichtig, die Menschen daran zu erinnern, wirklich daran zu erinnern, dass sie auf ihre Beziehungen achten sollen. Oder?
Ja, absolut. Ich leite ja gerade sozusagen ein Fußballprojekt und bin sozusagen zurück.
Mhm.
Auch wieder zurück
zu
mir oder in den Fußball.
Ja.
Hab da sozusagen eine Projektleiterfunktion und bin eher so derjenige, der den Rahmen festhält und steuert
mhm.
und dafür, der dafür sorgt, dass alles in die richtige Richtung geht.
Mhm.
Dann habe ich meine rechte Hand. Das ist, den kennst du, ne? Das ist der
ja.
Hendrik.
Ja.
Und wir sagen immer von uns, wir sind so die 1%-Gesellschaft, ne? Wir
okay.
sind die Performer.
Ja.
Und das erzähle ich jetzt gerade nur, weil du sagst, Performance macht so alleine.
Ja, richtig.
Und dann, ich diskutiere oft mit ihm über Sport, über Leistung, über Ziele. Und dann haben wir mal einen Satz gelesen: Wenn du 1% erreichen willst, darfst du auf 99% nicht hören.
Das ist so.
Und wenn man das so übersetzt, allein dieses Bild macht dich schon einsam.
Ja, natürlich. Du bist ganz alleine, wo 99 sind da und du bist da. Ja,
weil ich habe in meiner Therapie und in Coachings habe ich nun mal erfahren, die Masse ist tatsächlich mit wenig zufrieden.
Ja, natürlich.
Und dann ist die Performance das, was die Extrameile ist.
Richtig.
Und wenn mich jemand gefragt hat, Pietro, wollen wir heute was essen gehen? Nein.
Ja.
Ich muss schlafen.
Ja.
Ich muss mich. Morgen früh trainiere ich um 5 Uhr.
Ja.
Und so fängt es an, dass irgendwann die Leute dich gar nicht mehr fragen.
Mhm.
Dann deine Freunde sind dann deine Gleichgesinnten. Das ist dann dein Geschäftspartner, es ist deine Mannschaft, es ist dein Klient. Das sind deine Freunde.
Tja.
Ja, das sind sozusagen die Verbindungen, die du pflegst. Und das macht einsam.
Mhm.
Umso wichtiger ist es, dass man eine gute Beziehung hat zu Hause.
Ja.
Oder eben die Freunde, grundsätzlich das Thema Beziehung.
Ist total wichtig. Genau, weil das passiert. Ich kenne das von mir auch, das passiert.
Ja.
Wenn man so unterwegs ist, auf diesem Level oder mit diesen Ansprüchen oder mit dieser Leidenschaft auch. Das haben halt auch nicht viele Leute, die Leidenschaft zu ihrem Job.
Ja.
Und das macht natürlich auch was mit einem. Und dann entweder suchst du Gleichgesinnte, was du sagst, oder du baust dir dein Netz noch mit anderen einfach, um nicht alleine zu sein.
Nee,
tatsächlich.
Genau. Ja? Ich glaube, dass viele Sportler oder Musiker, ne, wenn man das hört, wie viele sich dann zum Beispiel auch umbringen und so weiter,
ja,
dass sie es einfacher hätten, wenn sie tatsächlich eine gute Beziehung haben.
Ich denke.
Weil egal, ja, welchen Sportler man zuhört oder welche Geschichte, auch Michael Jordan zum Beispiel, der sagte, also in meinem Hotelzimmer, ich bin immer alleine.
Das ist der Punkt, genau das. Wie viele sind das?
Wir sind, also, ne, der Performer an sich ist oft allein.
Ja, das ist so. Und deswegen, ich finde, die Beziehung ist wichtig, das muss das Ziel sein. Aber der Mentor, die Mentorin ist auch eine Beziehung auf diesem Weg, der an dich denkt, wenn du alleine sitzt und dir nochmal schreibt, wie war die Show? Alleine das.
Ja.
Und zwar jemand, habe ich auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen, darf dann nicht irgendwie nur ein Kumpel sein, der dir schreibt, wie war die Show oder ich habe es gesehen, es war gut, sondern es muss jemand sein, der weiß, was du tust, der das wertschätzt und der das versteht.
Ja, es sind Kleinigkeiten. Ich habe neulich einen Spieler, weil ich wusste, dass er immer vorm Spiel so diese Salbe Vic Medi-Night auf sein Trikot.
Mhm. Dass er gut atmen kann.
Genau, der hatte das sozusagen, als er mich bei mir im Studio besucht hat, vergessen.
Ja.
Einen Tag vorm Spiel.
Ja.
Und ich wusste, dass er...
Dass er das braucht.
Dass er das braucht. Und dann habe ich einfach sein Trikot eingeschmiert.
Ja, klar.
Das sind Kleinigkeiten, aber da auch das, also da fängt die Beziehung an.
Natürlich.
Er hat dann aufs Trikot geschaut und hat dann zu mir geschaut und wir brauchten keine Worte.
Ja.
Aber er hatte etwas, was ihm Confidence gibt für sein Spiel.
Na klar.
Und ich glaube, dass... Die Details im Leben sind so wichtig,
dass wir uns gesehen fühlen und nicht alleine fühlen. Toll, Pietro. Ich bin sehr gespannt, wie unser Gespräch bei euch ankommt. Es ist eine große Ruhe, die ich hier im Raum wahrnehme, was du sagst, was du hast. Und so ist auch das Gespräch. Ich möchte meine letzte Frage dir schon stellen.
Bitte.
Yes. Du hast viel schon erzählt, was dir wichtig ist und wofür du brennst. Wofür möchtest du gerne auf dieser Welt deine Stimme erheben? Pietro.
Oh, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich meine Stimme erheben würde, würde ich es gut finden, wenn jeder Mensch, egal wo er ist, sich sozusagen trauen würde, mit dem tiefsten Inneren, den er hat, er selber zu sein. Weinen, wenn er weinen möchte, Enttäuschung zu zeigen, wenn er enttäuscht ist. weil es nichts Schöneres gibt, so pur zu sein, den Mut zu haben, dann tatsächlich Gänseblümchen zu sein. Weil das ist das, was verbindet. Also so wahrhaftig zu sein. Wenn man da angekommen ist, ist es, glaube ich, für einen selber so richtig groß. So. Das würde ich mir wünschen, dass die ich würde meine Stimme dafür erheben, wahrhaftig und echt zu sein, auch wenn man manchmal vielleicht riskieren müsste, dass man zum Beispiel vielleicht ausgelacht wird. Aber trotzdem diesen Weg zu gehen, um zu spüren, wie wundervoll es ist und was es bewirkt, wenn man diesen Weg geht. Man in Kauf nimmt, dass vielleicht einer lacht, aber dass es vielleicht 500 andere gibt, die vielleicht mit dir weinen und diese Leidenschaft mit dir teilen. Also ich würde meine Stimme dafür erheben, dass man sagt, vielleicht sind 3, 4 nicht meiner Meinung, aber ich gehe mit denjenigen, die meiner Meinung sind.
Ja.
Den Mut zur Lücke zu haben.
Ja.
Und zu sagen, das bin ich.
Ja.
Dafür würde ich meine Stimme erheben.
Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir.
Ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte.
Ja.
Und für so eine am Ende so tatsächlich wichtige Botschaft eigentlich.
Ja.
Die am Ende ja da draußen jeder braucht.
Ja.
Jeder auf seiner Weise.
Ja.
Und ich glaube, dass wir uns echt glücklich schätzen können, diesen Job mit dem Menschen an sich ausüben zu dürfen.
Auf jeden Fall. Es ist eine Ehre, was wir machen. Ich empfinde das so.
Absolut, ja.
Absolut. Es ist ein ganz großes Geschenk. Und das ist, was uns verbindet, dass wir beide diese Berufung leben, gefunden haben, überhaupt das Checken,
ja,
dass es eine Berufung ist, was wir machen.
Absolut.
Menschen zu unterstützen. Also Leute, ich hoffe, wir haben euch mit dieser Folge jetzt inspiriert und Mut gemacht, zu euch selbst zu stehen, zu eurer Stimme zu stehen. Und wenn ihr Fragen an Pietro oder mich habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn wir euch dabei unterstützen können bei eurer brillanten Performance, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf euch. Und das ist mir heute in der Vorbereitung eingefallen. Wir können das gleiche Wort benutzen, Performance.
Performance.
Performance ist im Sport und ist auf der Bühne. Dafür stehen wir beide und wir arbeiten gerne mit euch. Und jetzt macht es alle gut und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.